Hallihallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In der letzten Folge ist es darum gegangen, mit welchen Beschwerdebildern du bei einem Physiotherapeuten gut aufgehoben bist und wie das Prozedere rund um Verordnung, Bewilligung, Dokumentation und so weiter ist. Und heute soll es darum gehen, wie die erste physiotherapeutische Einheit meistens abläuft, damit du dir mehr darunter vorstellen kannst, auch was ist ein Anamnesegespräch und warum will dein Physiotherapeut eigentlich so viel von dir wissen und welche Informationen könnten zusätzlich relevant sein. Also wie kannst du dich auf deine Erstbehandlung beim Physiotherapeuten vorbereiten und worauf kannst du dich einstellen? Wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, würde ich mich sehr freuen, wenn du die Folge einfach teilst oder auch den Podcast bewertest. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Einheit und bis gleich. In der ersten Einheit, wenn du zum Physiotherapeuten kommst, dann hast du ja schon ein bisschen was mitgebracht, wie du vielleicht aus der vorigen Folge schon weißt. Wir benötigen die Bewilligung, je nachdem auch bei welcher Krankenkasse du versichert bist und die Verordnung. Und dann geht's eigentlich schon los mit dem Anamnesegespräch. Und das möchte ich dir gerne dann auch detaillierter erzählen oder beschreiben, damit du weißt, welche Fakten und welche Dinge, die in deinem Leben passieren, für die Physiotherapie relevant sein können. Also in diesem Gespräch und diesem ersten Kennenlernen geht es einmal darum, das Hauptproblem zu erfassen, um auch zu sehen, welchen Anforderungen soll dein Körper wieder standhalten können, was möchtest du in deiner Freizeit auch machen. Und deswegen ist hier auch ganz wichtig, die alltäglichen Bewegungen zu untersuchen. Also es geht dann gleich weiter eben mit dem nächsten Punkt der Untersuchung. Und die gestaltet sich je nach Beschwerdebild sehr unterschiedlich. Das hat einfach den Hintergrund, weil es wäre jetzt schwierig, im Rahmen dieser Folge darauf einzugehen, von orthopädischen Patienten bis neurologischen oder geriatrischen oder Pädiatrie. Also es ist so viel, was hier unterschiedlich sein kann in der Untersuchung. Deswegen möchte ich dir nur einen kleinen Überblick dann auch geben. Und dann geht's einfach auch schon weiter mit der Behandlung. Und du bekommst natürlich auch Input für zu Hause mit. Das kann sich auch ganz unterschiedlich gestalten. Es kann sein, dass du Übungen mitbekommst, die du machen kannst zur Verbesserung deiner Beweglichkeit, wenn es darum geht, oder zur Schmerzreduktion. Grundsätzlich wird auch, wenn ein Schmerz vorhanden ist, Schmerzmanagement besprochen, also auch Entlastungsstellungen, welche Entspannungstechniken du vielleicht machen kannst und welche Haltungen du zwischendurch auch einnehmen kannst, um das Areal, das hier irritiert ist, zu entlasten. Ja, und nun möchte ich gerne noch detaillierter auf dieses Anamnesegespräch eingehen. Und losstarten tun wir meistens mit der Datenerhebung und mit der Verordnung, weil es organisatorisch viel einfacher ist. Und wir haben in Österreich als Physiotherapeuten eine Dokumentationspflicht. Deswegen schreiben wir auch während der Behandlung oder während des Gesprächs wichtige Dinge auf. Also nicht wundern, es liegt nicht daran, dass wir unaufmerksam sind, sondern im Gegenteil, wir wollen einfach möglichst viel auch in diese Dokumentation mit einbeziehen, weil man hier auch immer wieder nachschauen kann, ah ja, der Punkt war auch noch wichtig oder das kann ich mir noch anschauen und hier möglichst viel von dir zu erfassen. Und im Rahmen der ersten Datenerhebung ergibt sich dann häufig auch das Unterschreiben einer Datenschutzerklärung. Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig und auch, dass du weißt, wie deine Daten verarbeitet und gespeichert werden. Die meisten Physiotherapeuten arbeiten heutzutage mit verschiedenen Softwareanbietern zusammen, die hier ganz gute Lösungen für uns anbieten. Einerseits für die Dokumentation, also auch die Möglichkeit, Befunde abzuspeichern, Körperschema Zeichnungen hier anzustreichen, wo ist das Hauptproblem oder welche Ausstrahlung gibt es hier, und auch die Rechnungslegung, gegebenenfalls auch Registrierkassenbelege und vieles mehr sind hier für uns angeboten, und ich nehme das auch sehr gerne in Anspruch, weil ich möchte, dass die Daten einfach gut und sicher hier verwaltet werden. Das ist auch sehr wichtig, weil die Aufbewahrungspflicht einfach auch eine gewisse Zeit dauert, und so habe ich sehr zentral immer und von überall aus Zugriff und kann auch gegebenenfalls, dass ich mal angerufen werde von einem Patienten oder von einer Patientin, hier Auskunft erteilen, egal wo ich bin, und das finde ich sehr praktisch. Und wenn die Möglichkeit besteht, also wenn es hier möglich ist und der Patient eine E-Mail-Adresse hat, dann kann man die Datenschutzerklärung auch schon elektronisch verarbeiten. Das ist für mich auch sehr, sehr angenehm. Und dann geht es eigentlich schon los mit der Frage, was ist denn das Hauptproblem? Und da lasse ich ganz gerne auch erzählen, denn die Erzählung selbst und welche Dinge am Anfang genannt werden und was besonders wichtig ist, das ergibt sich aus diesem Gespräch meistens sehr klar. Und dann kann man natürlich auch noch detaillierter hier nachfragen, wenn sich das in der Erzählung, wie das Ganze begonnen hat, noch nicht ergeben hat, dann ist es schon interessant auch zu wissen, wie ist das entstanden. Also bei einem Unfall zum Beispiel ist es auch spannend zu wissen, wie ist das passiert. Also wenn du mit einem Schulterproblem jetzt nach einer Verletzung kommst und erzählen kannst, ja, das war beim Skifahren und mir hat es den Arm nach hinten auf die Seite nach innen gedreht und seither habe ich Schmerzen, dann ist das eine ganz wichtige Information für uns, weil wir uns aufgrund der Gelenke und der Bindegewebe und der Biomechanik, so nennt man das, wie das Gelenk sich bewegt und welche Strukturen bei welcher Bewegung auch angesprochen werden, dann haben wir hier schon eine wertvolle Information, welche Strukturen wir untersuchen können und auch müssen, damit wir ein umfassendes Bild hier bekommen. Und deswegen ist auch gut, wenn du hier Details erzählen kannst, falls du dich noch erinnern kannst. Oder wie ist eine Krankheit entstanden? Gab es da vielleicht anhand des Beispiels von Rückenschmerzen, gab es da schon immer wieder Schmerzintervalle, wo Probleme aufgetreten sind, die aber bisher noch nicht behandlungsrelevant waren? Oder ist es das erste Mal, dass der Rückenschmerz auftritt? Und ja, und wenn wir schon beim Rückenschmerz sind, ist es auch spannend hier zu wissen oder zu fragen, wie gestaltet sich denn das Leben überhaupt? In welchen Situationen ist der Schmerz jetzt im Vordergrund? Oder ist überhaupt der Schmerz im Vordergrund? Oder ist es mehr eine Bewegungseinschränkung? Und hier nochmal in den Alltag noch mehr hineinzugehen. Und warum das so wichtig ist, möchte ich dir jetzt auch gerne erzählen, denn wir arbeiten also die meisten arbeiten in den Gesundheitsberufen heutzutage nach dem ICF-Modell. Und das ICF-Modell spielt eine ganz wesentliche Rolle auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit, also mit anderen Berufsgruppen, weil man durch das Fragen nach diesem Schema auch die Information bekommt, gibt's andere, ich nenne es jetzt mal Baustellen, wo man auch noch ansetzen kann, oder ist der Patient vielleicht so und so schon auch immer wieder massieren gegangen oder zum Fitnesstrainer oder zum Logopäden oder hat Zahnschienen bekommen. Und das ICF-Modell ermöglicht einen sehr umfassenden Blickwinkel und eine sehr umfassende Betrachtungsweise. Und um den Begriff auch mal zu klären, ICF ist ein englischer Begriff im Prinzip, kann man aber auch sehr gut eindeutschen. Der Begriff selbst heißt International Classification of Functioning Disability and Health. Und das ist die internationale Klassifikation für Funktion, Dysfunktion und Gesundheit. Und das ICF-Modell hat als Schwerpunkt diese mehrperspektivische und holistische Betrachtungsweise. Was heißt das? Heutzutage ist das Gott sei Dank ja auch schon in den meisten Fällen sehr gewünscht, dass man ganzheitlich arbeitet und den Mensch als ganzes Paket sich anschaut und nicht nur eine Körperstruktur oder diesen einen Fachbereich. Und deswegen nennt man das Ganze auch biopsychosozialen Ansatz, weil man versucht einerseits die biologischen Faktoren wie das Alter, das Geschlecht und so weiter, die psychologische Komponente, wie geht's denn jetzt im Moment in der Alltagssituation, ist gerade sehr stressig oder gibt's vielleicht auch eine Unterforderung manchmal, und den sozialen Ansatz, wie gestaltet sich das soziale Leben, kann man am sozialen Leben teilhaben mit dieser Erkrankung, und das ist eine ganz spannende Sache und sehr, sehr wichtig für uns in der Ausbildung schon und auch in der Arbeit, einfach in der alltäglichen Praxis. Und das ICF-Modell kannst du auch gerne mal googeln, wenn du dazu noch eine grafische Darstellung sehen möchtest. Ich möchte die einzelnen Begriffe gerne auch noch erwähnen und darauf eingehen, weil ich es für sehr wichtig halte, damit man ein Grundverständnis bekommt, wie die physiotherapeutische Arbeit in dem Fall abläuft und welche Gedanken und Planungen hier auch noch zusätzlich relevant sind. Und im Zentrum dieses ICF-Modells stehen die Aktivitäten des täglichen Lebens. Also, was ist für dich und für dein Leben wichtig? Was möchtest und musst du können? Und welchen Anforderungen muss dein Körper auch standhalten können? Und von diesen Aktivitäten, die so in der Mitte stehen von dem ICF-Modell, gehen die Pfeile immer nach oben, unten, rechts, links in beide Richtungen, weil sich das immer gegenseitig beeinflusst. Ganz oben steht also das Gesundheitsproblem. Das kann sehr vielseitig sein. In der Physiotherapie, vielleicht hast du aus der letzten Folge auch noch mitgenommen, wie viele verschiedene Fachbereiche wir auch hier abdecken. Und so vielseitig kann auch das Gesundheitsproblem sein. Das bedeutet, wir arbeiten mit akuten Schmerzen, mit chronischen Erkrankungen, mit Folgeerkrankungen durch eine Grunderkrankung, also zum Beispiel, wenn man eine Neuropathie, also Nervenstörungen durch Diabetes hat, dann ist das im Prinzip ja eine Folgeerscheinung einer Grunderkrankung. Wir arbeiten aber auch mit Unfällen oder nach Unfällen in der Rehabilitation, und so ist es ein sehr vielseitiges Spektrum, wo hier Gesundheitsprobleme entstanden sein können. Dann links und rechts von den Aktivitäten stehen links die Körperfunktionen und Strukturen. Die sind für uns Physiotherapeuten fast wichtiger als für dich als Patient, weil wir Ziele mit dir gemeinsam ja erarbeiten und auch an den Zielen arbeiten. Und auf der rechten Seite steht die Partizipationsebene, so nennt man das, also die Teilhabe. Und die Ziele mit dir gemeinsam werden mehr auf dieser Teilhabeebene gesetzt, weil für dich ist es wichtig, dass du deine Schuhe zum Beispiel wieder anziehen kannst nach einer Hüftoperation ohne einem Hilfsmittel. Was für uns jetzt auf der Körperfunktions- und Strukturebene aber interessant ist, ist zu wissen, welche Körperstrukturen, also zum Beispiel, ist es das Bindegewebe, ist es die Narbe, ist es ein Band oder die Gelenkskapsel? Hat das Gelenk selbst eine Abnutzung, also wie zum Beispiel Randzacken, Bildungen und. Also wir schauen praktisch noch, okay, welche Körperstruktur verhindert im Moment, dass du das machen kannst, was für dich wichtig ist, und definieren Ziele nicht nur allgemein formuliert so eben wie Schuhe anziehen, sondern wir definieren auch noch, es gibt auf der Funktionsebene die Notwendigkeit, die Gelenkskapsel zu dehnen, weil die zu eng ist aufgrund einer Schonhaltung oder aufgrund einer Verletzung, und Muskelaufbau, damit der Rumpf stabil genug ist, dass du auch dich nach vorne beugen kannst. Und also da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, was für uns Physiotherapeuten die Körperfunktion und die Struktur ist. Vielleicht ein Beispiel noch bei Schulterproblemen. Vielleicht ist die Überkopftätigkeit gerade nicht möglich. Das heißt, man kann sich den Pullover nicht gut anziehen. Und für uns ist jetzt wichtig, welche Bewegung ist hier eingeschränkt? Ist es, dass die Schulter nicht auf die Seite bewegen kann? Ist es, dass die Schulter nicht über 90 Grad bewegen kann? Dann schauen wir uns an, warum kann denn die Schulter nicht über 90 Grad bewegen? Liegt das jetzt an der Beweglichkeit? Liegt das an der Kraft? Und da analysieren wir einfach sehr viel und setzen hier eben auch noch detaillierte Ziele für uns und auch als Wiederbefundungsparameter. Also wenn es jetzt zum Beispiel um eine Einschränkung der Beweglichkeit geht, dann dokumentiert man, jetzt gerade sind 80 Grad möglich, die Schulter zu heben. Das wird ganz detailliert aufgeschrieben, auch in welcher Ebene. Und das Ziel ist aber 120 Grad mindestens bewegen zu können. Und dann schlüsselt man auf, okay, welche Maßnahmen muss ich jetzt treffen, damit ich dort auch hinkomme. Und dann gibt's unten noch Einflussfaktoren. Das sind auf der einen Seite Umweltfaktoren und auf der anderen Seite personenbezogene Faktoren. Die personenbezogenen Faktoren sind wahrscheinlich relativ klar. Das ist einfach das, was du aufgrund deiner Lebensgeschichte mitbringst. Die Umweltfaktoren sind zum Beispiel, wo man lebt. Denn es ist sehr unterschiedlich, schon allein vom Gesundheitssystem, ob man jetzt in Österreich lebt. Deutschland und Schweiz sind wahrscheinlich noch sehr ähnlich. Aber wenn man in einem anderen Land lebt, dann sind hier auch schon mal ganz andere Umweltfaktoren. Was im Moment ein sehr einschneidender Umweltfaktor ist, ist natürlich die Pandemie, die Corona-Situation, denn die hat ja direkt auch Auswirkungen auf dich und deine Gesundheit, weil du vielleicht jetzt momentan nicht ins Fitnesscenter gehen kannst und die Beschwerden sind erst entstanden, seitdem du keinen Ausgleichssport mehr machen kannst. Oder vielleicht eben, weil du auch zu Hause dann die Möglichkeit nicht gehabt oder nicht genutzt hast. Und deswegen ist das ein Faktor, der dich direkt oder indirekt beeinflusst. Und das schaut man sich auch an, beziehungsweise notiert man sich hier kurz, okay, was ist momentan, was fließt dann noch ein in das Beschwerdebild und aber auch eben in Bezug auf den Therapieerfolg. Ja, das war mal das ICF-Modell. Ich habe schon angemerkt, dass es auch interessant ist, betreffend der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Das möchte ich gerne auch noch ein bisschen aufklären, wie das gemeint ist. Also wenn ich jetzt an einen Patienten denke, der eine Schenkelhalsfraktur gehabt hat, also sich das Bein gebrochen hat an einer speziellen Stelle und wahrscheinlich nicht selbstständig, mobil ist und ist operiert worden, war im Krankenhaus, wird dann entlassen, dann gibt's hier zum Beispiel schon ein Entlassungsmanagement durch das Krankenhaus, durch die Krankenpflege und die kümmern sich darum, okay, kann der Patient alleine zu Hause zurechtkommen oder benötigt's hier eine Pflege, kann er sich selbst waschen? Und diese Dinge werden hier schon mal vorab geklärt, damit der Patient zu Hause einfach gut aufgehoben ist. Wenn man ein anderes Beispiel nehmen möchte, eine, sagen wir mal, junge Frau, die jahrelang eine Zahnspange getragen hat und auf einmal an starken Kopfschmerzen leidet, da ist diese junge Frau vielleicht derzeit noch in zahnärztlicher Behandlung oder auch Nachbehandlung mit Schienen. Möglicherweise knirscht sie seitdem mit den Zähnen, seitdem sie die Schiene hat. Und es gab vielleicht auch eine logopädische Betreuung, weil durch die Veränderung der Zahnstellung war es notwendig, das Sprechen zu adaptieren oder neu zu lernen. Oder vielleicht gab es auch Schluckbeschwerden und hier zu wissen, dass es eine zahnärztliche Betreuung gibt oder gegeben hat und auch eine logopädische Betreuung, ist schon auch hilfreich, um Rücksicht darauf zu nehmen. Auch vielleicht, wie man die Therapie plant, dass man schaut, dass die Behandlungen nicht direkt am darauffolgenden Tag stattfinden. Und insofern ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit interessant. Viele wissen auch gar nicht, welche Bereiche des alltäglichen Lebens durch welche Berufsgruppe abgedeckt werden. Also deswegen fragen wir dann auch, wie ist die Familiensituation? Leben Sie alleine im Haushalt? Gibt es Kinder? Gibt es Kinder im selben Haushalt? Also diese Fragen zielen darauf ab, um zu klären, gibt es eine Unterstützung? Muss man alles im Alltag sich selbst regeln und schaffen? Und wenn man hier wieder vielleicht anhand des Beispiels eines älteren Menschen bemerkt oder vielleicht merkt er das auch selbst, dass er Einbußen mit der Merkfähigkeit hat, die Geschicklichkeit nachlässt oder dass der Handlungsplan von alltäglichen Aktivitäten vielleicht nicht mehr so einfach ist, dann kann hier zum Beispiel der Physiotherapeut auch informieren und sagen, ja, schauen Sie, es gibt auch Ergotherapeuten. Manche sind hier spezialisiert mehr auf die körperliche Ebene und üben mit ihnen auch die Aktivitäten des täglichen Lebens, wenn hier der Handlungsplan einfach fehlt, oder trainieren auch Bewegungsabläufe anders ein. Andere Ergotherapeuten sind vielleicht mehr spezialisiert auch auf die Gedächtnisleistung und. Und hier kann man auch, wenn man diese vielen Informationen einholt, sehr gut beraten, wenn es notwendig wäre oder wenn es zielführend wäre, hier auch noch mit einer anderen Berufsgruppe zusammenzuarbeiten, um den Therapieerfolg möglichst schnell und effizient hinzubekommen. Ein letztes Beispiel noch. Kann sein, dass jemand mit chronischen Schmerzen kommt und vielleicht auch immer wieder schon mal von anderen Ärzten oder Therapeuten gehört hat, dass vielleicht Sinn machen würde, auch eine psychologische Beratung, eine psychotherapeutische Beratung in Anspruch zu nehmen. Und wenn man im Laufe der Therapie merkt, dass sich zwar immer wieder etwas verbessert, aber beim Zurückkehren in den Arbeitsalltag oder in das alltägliche Leben kommen Spannungszustände immer und immer wieder aufgrund derselben Verhaltensmechanismen und der emotionalen Situation. Wenn man dort vielleicht ständig Stress hat, dann kann man auch hier vielleicht als Physiotherapeut erklären, warum Muskelspannung, Bindegewebsspannung, Entzündungsprozesse im Körper anders ablaufen unter ständiger Ausschüttung von Stresshormonen, und hier gegebenenfalls ansprechen, dass eine Zusammenarbeit auch mit Psychotherapeuten oder mit Psychologen sinnvoll sein kann, um den Schmerz in den Griff zu bekommen auf Dauer. Ja, und ich möchte gern nochmal zurückkommen zu, welche Dinge werden in diesem Anamnesegespräch noch erfragt, falls ich hier in der Aufzählung jetzt im Rahmen des ICF-Modells vielleicht auch ein paar Dinge noch nicht erwähnt habe. Also das, was du jetzt schon weißt, ist, dass je genauer du dein Problem schilderst und je genauer du weißt, wann ist der Schmerz, wann ist der besser, gibt es Positionen, wo ich das gar nicht spüre? Habe ich Ruheschmerz? Das sind schon sehr wertvolle Informationen. Dann deine persönliche Lebenssituation. Also bin ich derzeit in anderen medizinischen Behandlungen oder Therapien? Beim Zahnarzt gehe ich regelmäßig zum Masseur? Habe ich eine Schiene? Bin ich momentan beim Augenarzt, weil ich den Eindruck habe, dass ich schlecht sehe? Dann sind das auch relevante Informationen, wenn es zum Beispiel um Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen geht. Dann kann man zusätzlich auch noch erzählen, wie sich das Leben gestaltet hat. Also bei Frauen fragt man zum Beispiel ganz gezielt, vor allem wenn es um Beschwerden im Beckenbereich geht, nach, ob es Kinder gibt, ob es Schwangerschaften oder Geburten gegeben hat, wie die abgelaufen sind, hat hier ein Kaiserschnitt stattgefunden oder eine natürliche Geburt, gab es da Verletzungen, gab es eine Rückbildung, wurde die begleitet und viele, viele mehr, also Fragen mehr. Deswegen auch hier geht man je nach Beschwerdebild auf manche Dinge wesentlich detaillierter ein als auf andere Dinge, die vielleicht jetzt als weniger relevant erscheinen. Und zusätzlich die Informationen zu geben, gab es Operationen, hat es Verletzungen gegeben, Sportverletzungen, beziehungsweise habe ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend oder vielleicht auch jetzt noch sehr viel Sport betrieben, welchen Sport, denn auch das beeinflusst das Gesamtsystem des Körpers und manche Gelenke oder Wirbelsäulenerkrankungen sind hier dann vielleicht in Zusammenhang zu bringen. Und was mache ich beruflich? Habe ich eine sitzende Tätigkeit? Habe ich eine körperliche Tätigkeit, die sehr einseitig ist? Wie geht es mir im Job? Fühle ich mich da wohl? Und hier auch noch ein bisschen zu erzählen, was einem selbst auch als wichtig erscheint. Und was vielleicht auch noch eine interessante Information ist, es muss jetzt natürlich nicht alles im ersten Gespräch schon geklärt sein, sondern manche Dinge ergeben sich dann auch im Laufe der Untersuchung, dass man da nochmal genauer nachfragt. Manche Dinge ergeben sich dann auch in Form der Behandlung, weil man sagt, na, die Bewegung brauche ich jetzt eigentlich weniger, sondern ich brauche diese Bewegung viel mehr. Dann kann man da einfach auch sehr flexibel aufeinander eingehen und miteinander am Ziel arbeiten. Was noch zusätzlich eine wertvolle Information ist, ist auch zu sagen, wie hoch der Leidensdruck im Moment ist, wie es einem grundsätzlich geht. Ist man gerade in einer sehr entspannten Lebenssituation? Ist man gerade in einer Umbruchssituation, weil man vielleicht umzieht? Die Kinder wechseln die Schule oder, also es gibt so viele Dinge, die uns im Alltag als sehr selbstverständlich vorkommen und aber vielleicht gar nicht so stressfrei ablaufen, wie wir das denken. Und was mir hier noch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, weil ich es auch in meinem Bekanntenkreis immer und immer wieder gehört habe, naja, wenn ich aber sage, dass ich Stress habe, dann werde ich ja nicht ernst genommen und werde sofort ins Psycho-Eck gestellt. Und was damit gemeint ist, ist die Angst davor, dass man in seinem Schmerz oder in seiner Einschränkung weniger ernst genommen wird, wenn man anmerkt, dass man momentan emotional vielleicht nicht mit einer Leichtigkeit durchs Leben geht, sondern sich wirklich angestrengt oder auch überfordert fühlt und dass man im Kontakt mit Ärzten und Therapeuten den Eindruck hat, weniger ernst genommen zu werden. Viele denken immer noch, dass Psychosomatik bedeutet, dass man sich etwas einbildet. Und ich habe auch, wenn dich dieses Thema interessiert, ein Video auf YouTube zu diesem zu den Aspekten gemacht, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist. Viele glauben, sie bilden sich das dann ein, wenn man bei Untersuchungen keine schweren Erkrankungen oder Verletzungen feststellen kann. Und dem ist nicht so. Also Psychosomatik bedeutet nicht, dass man nichts findet in den Untersuchungen und deswegen auch keine Ursache da ist, sondern es wird mit der Diagnostik einfach ausgeschlossen, dass es schwerwiegende Erkrankungen sind, die jetzt sofort eine Behandlung bedürfen. Und die Auswirkungen von Stress, von Stresshormonen auf den Körper sind wahnsinnig vielseitig und vielfältig. Angefangen von Blutdruckschwankungen, von der Regulation des vegetativen Nervensystems, also ob wir dann vermehrt schwitzen oder uns auch weniger leicht im Schlaf entspannen können und somit auch erholen können. Und die ständige Ausschüttung von Stresshormonen wirkt sich zusätzlich auf unser Bindegewebe und auf unsere Grundspannung aus. Wenn du also in einer stressigen Situation bist und das deinem Therapeuten auch mitteilst, dann ist es insofern hilfreich, um auch zu erkennen, dass die Spannung vielleicht in der nächsten Zeit immer wieder kommen kann. Und man kann hier dann auch mit Informationen Ängsten und Sorgen nehmen. Weil wenn man zum Therapeuten geht und es wird immer besser, aber nach ein paar Tagen lässt die Wirkung wieder nach, dann wird man erkennen, man muss auch in seinem Alltag etwas verändern, damit man einen nachhaltigen Therapieerfolg gewährleisten kann. Wenn es aber eine akute Situation ist, die sich jetzt noch über einen gewissen Zeitraum erstreckt, ist man vielleicht auch etwas geduldiger mit sich und mit dem Therapieerfolg, wenn man weiß, welche Mechanismen dahinter stehen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du bemerkst, dass du Schlafstörungen hast, dass du dich überfordert fühlst in deiner privaten Situation, in deiner beruflichen Situation oder wo auch immer, dann erzähl das gerne deinem Physiotherapeuten oder auch deinem Arzt, denn dann kann man dir viel gezielter helfen, eben unter Umständen auch mit Entspannungstechniken oder verschiedenen Übungen, die dazu führen, dass sich dein Körper auch besser erholen kann. Und hab nicht die Sorge, dass du hier nicht ernst genommen wirst. Und selbst wenn es so wäre, dass du den Eindruck hast, dass das nicht ausreichend erkannt und wahrgenommen wird oder man dich hier nicht so auffangen kann, dann besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, den Arzt oder Therapeuten zu wechseln. Das wollte ich ohnehin auch am Anfang schon erwähnen. Es ist in der Physiotherapie ganz, ganz entscheidend, wie du dich auch mit deinem Therapeuten wohlfühlst. Es ist sogar untersucht worden in Studien, wie stark sich die therapeutische Beziehung hier auf den Behandlungserfolg auswirkt. Und deswegen umso mehr und mit Nachdruck, es ist wichtig, dass du dich dort wohlfühlst und dass eine Sympathie vorhanden ist. Wenn du den Eindruck hast, dass du manche Dinge zurückhalten möchtest oder musst, weil du dich nicht anvertrauen willst, dann ist es sinnvoll, auch einen Therapeuten zu wechseln. Das bedeutet ja auch nicht, dass der Therapeut schlecht ist oder seinen Job nicht gut macht, aber du begegnest ja auch vielen verschiedenen Menschen im Laufe deines Lebens und du wirst manche sympathischer finden und andere weniger sympathisch. Somit kannst du dir hier ruhig das Recht herausnehmen, so wie man das in der Psychotherapie und in der Psychologie vielleicht schon viel eher macht, weil man sich vorstellen kann, dass es wichtig ist. Aber in so einem körpernahen Beruf ist es auch wichtig, dass du Vertrauen hast. Und sogar die meisten Krankenkassen tolerieren einen einmaligen Therapeutenwechsel aus diesem Grund. Wenn nicht, kannst du bei deiner Krankenkasse nachfragen oder auch eine neue Verordnung beantragen. Ich glaube grundsätzlich, dass es gut ist, das Gespräch zu suchen, wenn man sich nicht so gut aufgehoben fühlt, weil manches Mal interpretiert man vielleicht gewisse Dinge auch anders, als sie gemeint sind. Deswegen hier auch der Mutzuspruch, dass du dich traust zu sagen, wenn dir etwas unangenehm ist oder wenn du dir etwas anderes wünschst oder du den Eindruck hast, dass dein Problem nicht erfasst wird, weil das eine ganz wichtige Rückmeldung für uns als Therapeuten auch ist und wir darauf dann reagieren können, anders als wenn du einfach die Therapie abbrichst, ohne das zu kommentieren. Was du natürlich aber auch nicht musst, also fühle ich dazu nichts verpflichtet. Was ich auch noch zusätzlich oft frage, ist, wie bist du zu mir gekommen? Also durch wen? Ist es schon vielleicht durch eine Zuweisung vom Arzt direkt entstanden und vielleicht hast du da auch schon viel positive Rückmeldung bekommen, weil die Zusammenarbeit schon in vielen Fällen sehr erfolgreich war? Bist du gekommen durch einen Bekannten oder Verwandten und hast somit auch schon ein bisschen einen Vertrauensvorschuss? Und manche, das macht auch sehr viel Sinn, weil das Zeitmanagement ist bei uns allen natürlich immer so eine Frage, sucht man sich auch einfach jemanden, der bei einem in der Nähe ist und dann kennt man den auch nicht und geht vielleicht ganz neugierig und offen dorthin und lernt diesen Menschen einfach ganz neu kennen. Vielleicht eine kurze Ergänzung noch zu den Faktoren, die sonst noch in dem Anamnesegespräch so erfragt werden. Das sind auch Grundfragen wie, Wie ist der Blutdruck? Gab es starke Gewichtsschwankungen? Wie ist die Verdauung? Denn Verdauungsstörungen sind in unserer Gesellschaft schon sehr häufig und auch diese können Auswirkungen auf die Gelenke oder die Beweglichkeit der Wirbelsäule auch zum Beispiel haben und deswegen fragt man da auch nach oder auch wie das Harnverhalten ist, denn ich kenne ganz viele, meistens sind das Frauen, die sagen, ja, ich gehe schon seit der Schulzeit ständig auf die Toilette und das beeinflusst meinen Tag schon sehr, weil ich trinke dann nicht oder ich vermeide öffentliche Toiletten, deswegen gehe ich auch nicht zu Veranstaltungen oder so. Und das sind schon ganz wertvolle Informationen. Und manches Mal ist unser Alltag und das, was wir für normal halten, für uns einfach schon so in die Routine hineingekommen, so dass wir das vielleicht gar nicht mehr reflektieren und gar nicht ansprechen würden. Deswegen fragen wir da auch sehr nach, weil manche denken dann, das ist normal, dass man jede halbe Stunde auf die Toilette geht, zum Beispiel. Oder auch in Bezug auf Stress, wenn du deinen Job gewechselt hast vor 5 Jahren und seither Dauerstress hast, ist es für dich wahrscheinlich schon dein neues Normal und du merkst vielleicht gar nicht, wenn du hier nicht in die Selbstreflexion gehst, wie sehr dich das eigentlich stresst und wie sehr sich dein Verhalten, dein Alltag verändert hat seit dieser Zeit. Ja, und was noch spannend ist, ist, hast du Hilfsmittel, also Brillen, Schienen, Zahnschienen, vielleicht auch für die Arbeit, Handgelenksschienen, damit du dich unterstützen kannst oder Einlagen. Das ist auch spannend, wenn du das erzählst oder gegebenenfalls diese Schienen auch mitnimmst, damit man schauen kann, gibt's hier noch bessere Alternativen, wie lange nimmt man das zur Stabilisation. Auch Mieder werden manchmal getragen im Rahmen von Wirbelsäulenerkrankungen oder nach Operationen und da ist es natürlich auch zielführend, das dann irgendwann mal wieder abzubauen, wenn das möglich ist. Und zum Schluss interessiert mich auch noch das Grundgefühl und die Einstellung zur Physiotherapie. Das frage ich deswegen, weil es gibt immer noch sehr viele Menschen, die Physiotherapie als Heilgymnastik abgespeichert haben. Und die Physiotherapie und die Maßnahmen der Physiotherapeuten ist so viel mehr als Übungen. Es geht ganz stark um Bewegungsanalysen, um Alltagsverhalten, Gangschulung und vieles mehr. Und deswegen frage ich hier, gab es schon Vorerfahrungen mit Physiotherapie? Und wenn ja, hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Hast du das in deinen Alltag integrieren können? Oder hattest du den Eindruck, na, die Übungen habe ich eigentlich gar nicht gemacht und ich möchte auch mir gar keine Zeit nehmen für Übungen und ich halte von dem nichts, weil dann kann man auch hier ins Gespräch gehen und nochmal detaillierter aufklären, was sind die Maßnahmen. Es geht weit über Theraband-Übungen hinaus. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zusatzausbildungen, die Therapeuten anbieten können und dann kann man dich hier auch abholen, wenn du schon eine Vorerfahrung gemacht hast. Ich glaube, dass die Fragen, die ich dir versprochen habe zu beantworten, jetzt auch beantwortet sind. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne auf office@katharinadiene.at. Ich freue mich auch über Anregungen, welche Themen dich interessieren für folgende Podcast-Folgen oder auch für YouTube-Videos. Schau gerne auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Wenn du magst, dann abonniere den Kanal, das ist kostenlos und dann wirst du informiert, wenn neue Videos wieder hochgeladen werden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute auch für deine Physiotherapie, wenn du jetzt demnächst losstartest und das jetzt angehört hast als Vorinformation. Und ja, bis bald.